Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Shiur. Abgesprochen war einen kurzen Shiur erstens zum Seder. Das Thema, das ich ausgewählt habe, ist die Mitzwa von Heseba. In Manishtana ist eine der Fragen, die gestellt werden, Shebechol Alilot, an allen Nächten, Anu Ochlin, tun wir essen, Ben Yoshvinu Ven Mesubin. Ungeachtet, ob ja, wir können ja sitzen, wir können uns hinlegen, so oder so ist es gut. Halaylase, an diesem Abend, Hulanu Mesubin, tun wir uns alle anlehnen. Daher soll uns bekannt sein, dass wir uns anlehnen. Darstellungen der historischen Sdarim in der Zeit der Mishnah, sagen wir mal. Es war üblich bei der Oberschicht, dass man damals auf so Liegebetten, Liegestühle sich anlehnte und aß. Jeder hatte so einen kleinen Tisch. Vielleicht kennen einige von uns Zeichnungen, die einen griechischen Symposium darstellen. Ja, es gibt das Buch Das Symposium von Platon. Ein Symposium war so ein Format von einem Fest. Und tatsächlich wurde der Seder nach diesem Format geprägt. Ja, als Chazal uns lehrten, wie man einen Seder zu führen hat, dann empfahlen sie und verpflichteten uns, um gewisse Elementen vom Symposium so zu übernehmen. Die Torah befiehlt uns, dass man an diesem Abend erzählen soll. Vegadeta levincha bayom ahu lemor, an diesem Tage sollst du deinem Kind erzählen und sage, bechosek yad, otzienu Hashem Mitzrayim, mit starker Hand hat Gott uns herausgeführt aus Ägypten. Das sind so Grundelementen des Seders. Die Erzählung ist eine Pflicht von der Torah, aber unsere Weisen fügten weitere Pflichten hinzu, wie zum Beispiel, dass wir 4 Becher Wein trinken sollen oder eben Heseba. Warum taten sie das? Naja, das ist relativ einfach zu verstehen, denn wir sollen uns an diesem Abend wie Bene Chorin benehmen. Wir sind freie Menschen. Heutzutage ist es ein bisschen schwer, um die Verbindung zu sehen. Ich meine, wir sind ja alle freie Menschen. Alle sind wir freien Menschen und keiner von uns ist liegend. Ich weiß nicht, irre ich mich? Nein, sie essen auch nicht liegend, dachte ich mir. Ja, und aber historisch waren nicht alle Menschen frei. Und frei, es ist nicht eine binäre Möglichkeit, ja frei, nicht frei. Ich meine, man konnte ja ein bisschen frei sein und sehr frei sein. Auch heute sind wir nicht total frei, in dem Sinne, dass wir nicht frei von bestimmten Elementen der Kultur sind, nicht frei von gewissen anderen Dingen sind. Aber sagen wir mal, im klassischen Sinn sind wir frei, aber das war nicht immer so. Leibeigenen waren keine Sklaven im herkömmlichen Sinn. Sie hatten bestimmte Freiheiten, die Sklaven nicht gegönnt werden, trotzdem waren sie nicht frei. Sie waren an das Land gebunden, sie waren verpflichtet, um einen gewissen Ertrag zu liefern, harte Arbeit, wenig wirtschaftliche Möglichkeiten, das konnte man nicht frei nennen. In der Antike, also ganz interessant, es gibt ein, ich habe vergessen, von wem wir dieses Reisebericht haben, aber rund um sagen wir, vor der Zerstörung des Betamigdash reist ein bekannter Römer durch Israel und kommt mit einem Bericht zurück, was er gesehen hat. Und ein Element des Berichtes ist, dass die Juden nicht reif sind oder nicht geeignet sind, um vollwertige Bürger des Römischen Reichs zu werden. Denn in Rom gab es eine Ratio von, sagen wir mal, 80 Sklaven für einen Bürger. Und in Jehuda war es genau umgekehrt. Es gab über 20 freie Bürger pro Sklave, also ganz, ganz wenig Sklaven. Und nach der heutigen Verhältnisse ist natürlich 21 gewaltig viel, aber damals war das total absolut undenkbar frei, ja. Also die meisten Menschen waren nicht frei. Auch die freien Menschen waren häufig eingeschränkt. Und in diesem Moment sind sie Bnechorim. Ich kann mich noch erinnern, als ich, oh, ich weiß nicht, etwas mehr als 25 Jahren, 27 Jahren, 26, 27 Jahren mit einem Freund einen Schabbat in Jersey City verbrachte. Jersey City ist eine nicht besonders hochquotierte Stadt in New Jersey, nicht weit von New York, also an der anderen Seite vom Hudson River. Und dort gibt es eine chassidische Gemeinschaft und es gibt auch andere Synagogen. Der Freund meines Freundes war dort Rabbiner in einer kleinen Synagoge, war er Rabbiner und er musste für Schabbat weg und hatte von uns gefragt, ob wir ihn ersetzen konnten. Also gehen wir nach Jersey City. Jene Synagoge war so klein und veraltet, dass es Freitagabend kein Minyan gab, nur Schabbos morgen. Und dann entschieden wir uns, wir gehen zu den Chassidim. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehe. Mein Freund hatte nur ungefähr eine Ahnung. Sagte, geh hier, wir fahren hier geradeaus und dann finden wir schon was. Und ich fand keinen Parkplatz. Und langsam an kommt der Schabbat, also die Sonne geht bald in einigen Minuten unter. Und dann spürten wir, ja, ich muss parken. Dann werden wir schon selbst, was wir machen. Und den ersten Parkplatz, den ich sah, nahm ich, steige aus dem Auto. Und plötzlich sehe ich einen Chassid, wie vom Himmel gekommen. Und dann fragte ich ihn, kann ich meine Autoschlüssel bei ihm über Schabbat lassen? Und ja, selbstverständlich. Und er hat uns gleich schon wie Freitagabend eingeladen. Interessant war, wir drehen uns um und gegenüber ist die Synagoge. Also besser konnte ich nicht geparkt haben. Alles vom Himmel. Und also Freitagabend gehe ich zu ihm und er hat uns sehr schön empfangen. Als wir von dort rausgekommen sind, fragt mir mein Freund, ob ich gesehen habe, in welchen Umständen diese Leute leben. Und mir war aufgefallen, tatsächlich, wie arm sie waren. Sie haben uns trotzdem eingeladen. Am Schabbat waren sie Fürsten. Sie konnten sogar Menschen einladen. Unglaublich, mit welcher Hingabe diese Leute lebten. Aber die spürten auch Schabbat und Yom Tov, wie sie Bnei Chorin waren. Mehr noch als am Schabbat spüren wir das am Pesach. Und deshalb diese Mitzvat Heseba. Wer in Maimonides schaut, im Rambam, der wird sehen, dass die Mitzvah von Heseba als Teil der Ausdruck unseres Seins, dass wir freie Menschen sind, ist. Und deshalb besteht sogar die halachisch sehr, man sagt eine lomdische Frage, ja, eine Frage, die sehr involviert ist. Also man muss schon recht tief in den Quellen gehen, um sich die Frage überhaupt zu stellen, ob die Heseba eine selbstständige rabbinische Mitzwa ist oder eine Torah-Mitzwa vielleicht. Es gibt keine separate Torah-Mitzwa, aber ist es eine rabbinische Mitzwa, dass wir uns hinlegen sollen auf diesen Sitzbetten, Liegestühle? Oder ist das ein Aspekt, wie man die Mitzwa der Verzehrung der Matzah und des Korban Pesachs erfüllt? Diese Frage, die so ein bisschen spitzfindig, auf den ersten Blick spitzfindig scheint, ist eigentlich gar keine blöde Frage. Denn wenn es eine selbstständige Mitzwa ist, dann kann man die Frage stellen, haben wir die Mitzwa, um die gesamte Mahlzeit mit Heseba zu essen? Oder nur wenn wir Matzah und die vier Becher trinken? Matzah essen, die vier Becher trinken. Im Schulchan Aruch werden beide Meinungen vertreten. Es gibt eine Meinung, dass man tatsächlich auch die Mahlzeit beheseba essen soll. Also das ist sagen wir mal, es gibt die Meinung, dass das eine Erfüllung der Torah-Mitzwa der von Achilat Matzah ist. Wir essen die Matzah und zu Tempelzeiten aßen wir von Korban Pesach. Und damit das richtig eine Erfüllung von des Gefühls der Freiheit des Freiseins sein soll, essen wir das Beheseba. Das wäre dann eine Erfüllung, eine vielleicht rabbinisch verordnete Erfüllung eines Torah-Gebotes. Und dann kann man die Frage stellen, was ist, wenn ich die Matzah gegessen habe und vergessen hatte, mich anzulehnen. Und übrigens, was ist für uns heute? Ich meine, ich habe zu Hause so ein Liegestuhl und noch einen sehr angenehmen Couch, aber nicht genug für die ganze Familie, dass die ganze Familie so essen soll. Ja, was machen wir dann? Also decken wir jetzt die verschiedenen Meinungen ab. Eine Meinung ist, wie ich dargestellt habe, dass das eine Erfüllung des Torah-Gebotes von Achilat Matzah ist. Entsprechend heißt es, dass wer vergessen hat, sich anzulehnen und die Matzah gegessen hat, dass er nochmals Matzah essen soll, während er sich annimmt. Andere Meinung, es ist eine separate Mitzwa, eine rabbinische Mitzwa, dass wir uns anlehnen. Wenn ich vergessen habe, mich anzulehnen und ich habe Matzah gegessen, die 4 Becher Wein getrunken, dann habe ich meine Pflicht erfüllt, weil das separate Pflichten sind. Hingegen soll man sich auch beim Essen vielleicht anlehnen. Das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit kommt von einem Rishon namens Ravia. Rabbi Eliezer ben Yoel Halevi, der lebte in der Zeit von Nachmanides, ein bisschen älter als Nachmanides. Rashi ist 1105 verstorben. Man schätzt, dass Ravia ungefähr 1140 geboren ist, also 35 Jahre nach dem Tod Rashis. Und er stirbt circa 1220. Ramban stirbt in 1271. Also das gibt uns ein bisschen eine Idee, in welcher Zeit er lebte. Er war ein aschkenasischer Jude, lebte in Bonn. Lange bevor, während der Zeit vor der Wende in Deutschland, Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war, war das eine wichtige jüdische Stadt, weil der Ravia dort war. Ja. Und Ravia ist der Meinung, also schon zu seiner Zeit, dass es heute, sprich vor 900 Jahren, nicht mehr üblich ist, um beim Essen, auch nicht bei der oberen Schicht, auf solchen Liegestühlen zu liegen. Man isst nicht mehr liegend auf Betten. Und entsprechend war Ravia der Meinung, dass es keine Pflichten von Heseba mehr gibt. Die Pflicht war oder ist, so zu essen, wie die obere Schicht ist. Man soll sich benehmen, man soll sich wie Fürsten benehmen. Man soll sich wie sehr reiche, freie Menschen benehmen. Aber wenn die nicht mehr beim Essen liegen, müssen wir nach Ravia das heutzutage auch nicht mehr tun. Allerdings ist der Autor von Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, der Meinung, dass das eine sui generis, eine einzigartige Minderheitsmeinung, fast keine befolgt den Ravia. Und entsprechend ist der Konsens der Poskim, dass wir versuchen sollen, uns anzulehnen. Allerdings, aus Rücksicht für den Ravia, würde man nicht sagen, dass jemand, der sich heutzutage nicht angelehnt hat, dass er seine Pflicht nicht erfüllt hat. Das würde man nicht sagen. Denn Ravia ist schon einigermaßen überzeugend und deshalb würde ich mal sagen, dass als Rettungsmeinung, dass das sehr praktisch ist. Und ich werde auch noch sagen, dass vielleicht deshalb die Poskim generell uns nicht verpflichten, dass wir alle Liegestühle anschaffen oder dass wir alle auf dem Boden auf sehr Pascha-artigen Kissen liegen sollen, um zu essen, ja? Sondern für die Poskim reicht es, dass wir uns einfach auf unserem linken Arm, auf der Rückenlehnung des Stuhls oder auf einem Kissen so links anlehnen und so Matzah, Arba Kosot, vielleicht ein bisschen von der Mahlzeit verzehren und damit haben wir unsere Pflicht erfüllt, denn minimal reicht das als Heseba. Wir sind nicht verpflichtet, diese Liegestühle, für die wir nicht einmal genug Platz haben, anzuschaffen und darauf zu liegen, wenn wir essen. Und ohnehin ist es möglich, dass man heutzutage gar keine Heseba braucht. Und im Zusammenspiel zwischen der Meinung von Maimonides, wie es im Shulchan Aruch verstanden wird, dass es ja eine Pflicht der Hesebar beim Seder gibt. Und andererseits der Meinung von Ravia, dass es vielleicht gar keine Pflicht mehr gibt, reicht uns, dass wir uns eben so links anlehnen, vielleicht mit einem Kissen oder wenigstens ohne Kissen auf der Rückenlehne. Und damit haben wir das symbolisch gemacht. Das ist so ein bisschen eine Erinnerung. Wozu sollen wir das machen? Eine von zwei Erklärungen. Eine ist, dass die Merkmale des Seders oder die Bedingungen des Seders zur Zeit, als wir noch ein Sanhedrin hatten, festgelegt wurden. Und es bleibt einfach als Pflicht für alle Zeiten. Eine andere Erklärung ist sehr interessant. Wir kennen den Begriff von Chanukka und von Purim, den Begriff Pirsume Nisa, das Wunder bekannt zu geben. Durch dem, dass wir uns nach einem alten Muster benehmen, also etwas heutzutage Abnormales tun, verkünden wir, zeigen wir, dass wir mit diesem alten Ereignis verbunden sind. Der Pesach Seder ist nicht einfach eine tolle Mahlzeit mit tollen Geschichten, sondern es ist die Kundgebung der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. So, das war meine Erläuterungen zu Mitzvah von Hesebar. Ich möchte jetzt anfangen, Fragen, die vorab gestellt wurden, zu beantworten. Möchte aber vorab fragen, hat jemand irgendwelche Fragen oder Kommentare zu den Erläuterungen der Mitzvah von Hesebar?
Ja, ich hätte eine Frage.
Ja.
Mitzvah Hesebar. Es ist so, wir haben Stühle ohne Lehne. Also das heißt ja, dass wir dann am Tisch eigentlich unseren Arm dann auflehnen, oder sonst
halt. Ja, auf dem, also sowas, ja.
Genau.
Sowas. Deinem angenehmen Kissen hier, ja. Oder so etwas. Es ist ja nicht für die ganze Mahlzeit, sondern für bei Matzah, für das Trinken von Wein. Korech ist eine interessante Auseinandersetzung zwischen dem Poskim, ob dann, als wir die Matzah, diesen Sandwich machen, Matzah mit Maror zusammen, ob es dann auch eine Pflicht von Hesebar gibt oder nicht. Es gibt manche Poskim, die der Meinung sind, dass man zwar für Matzah ja Hesebar machen muss, für Korech nicht. Die meisten Poskim sind der Meinung, dass man so oder so Hesebar machen soll. Für den Maror alleine machen wir keine Hesebar, denn der Maror erinnert uns an die Bitterheit. So, danke. Gibt es noch eine Frage oder Bemerkung zu Hesebar?
Ja, was ist, wenn man ein Linkshänder ist? Dann geht es umgekehrt, dann kann man sich rechts anlehnen also, und links essen.
Das ist eine tolle Frage. Das ist eine tolle Frage, denn es ist nicht nur mit den Händen verbunden, sondern wie die Organe platziert sind.
Ja.
Für die Verdauung ist es so, dass man liebsten eher links anlehnt als rechts. Das ist auch, wenn man schlafen geht übrigens. Ja. Wenn man mit einem vollen Magen schlafen geht und man schläft auf der rechten Seite, dann ist es wahrscheinlicher, dass man mit Acid Reflux zu tun hat. Ja? Also das ist nicht so sehr eine Funktion von, ob man Rechts- oder Linkshänder ist, sondern eher eine Funktion der Platzierung der Organe. Wunderschön. Dann wende ich mich jetzt an Fragen, die im Vorfeld eingesendet wurden. Eine Sekunde. Die erste Frage. Was gibt es für Leute, die von Glutenunverträglichkeit leiden? Menschen mit Zöliakie. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie schlimm es ist. Unterschiedliche Patienten haben eine unterschiedliche Empfindlichkeit für Gluten. Und entsprechend kann ich jetzt keine allgemeine Antwort geben. Ich kann nur zeigen, in welche Richtung es geht. Und im konkreten Fall müsste ein Patient mit seinem oder ihrem Rabbiner sprechen, um zu sehen, ja, wie schlimm ist die Situation. Es gibt Leute, die zwar glutenintolerant sind, aber Hafer verzehren können. Weil Hafer viel weniger Gluten hat. Für diese Menschen gibt es Hafermatza. Man kann sie kaufen. Es gibt Menschen, die sind noch ein bisschen weniger empfindlich und sie können Dinkel verzehren, das arm an Gluten ist. Für diese Menschen gibt es die noch bessere Dinkelmatza. Und dann gibt es Menschen, die können weder noch. Menschen, die weder noch verzehren können. Und es ist die Frage, können sie mittels eines Medikamentes das Ja ertragen oder nicht? Ja? Wenn man mit einem Medikament das Ja ertragen soll, dann soll man ja die Mitzwe erfüllen, wenigstens um eine Kaseit Matzah zu essen. Und dann nimmt man das mit dem Medikament. Aber Menschen, die es nicht ertragen können, können es nicht ertragen. Ich meine, es kann auch gefährlich sein für Menschen. Und deshalb ist Menschen, die richtig hochempfindlich für Gluten sind, die lassen das dann aus. Ich kenne jemand, die eben von Zöliakie leidet und die kauft sich Nachahm-Matzah, wenn man das so nennen soll. Ja, das sieht wie eine Matzah aus, ist aber eigentlich aus Kartoffel gemacht. Die kauft sich das, aber allerdings isst sie gerade eine Kaseit, nicht von normalem Matzah, aber eine Kaseit von Hafermatzah, um noch gerade etwas essen zu können. Hafer ist übrigens ein faszinierendes Getreide, also aus halachischer Sicht. Ashkenazim haben eine Tradition, die wenigstens bis Rashi zurückgeht, dass Hafer Shibolet Shual ist, eine der 5 Arten halachischen Getreide. Und also Rashi übersetzt Shibolet Shual Avena. Wie das heutige französische Avoine, das ist Hafer. Aber es ist nicht eindeutig, dass das historisch überzeugend wirkt. Hafer scheint nicht aus Israel zu sein, sieht auch biologisch ein bisschen anders wie die anderen Getreidearten aus. Und Forscher haben sich damit auseinandergesetzt nach Maimonides, nach Rambam, und es scheint auch nach dem Talmud Yerushalmi, scheint Shibolet Shual eher eine bestimmte Art Gerste zu sein. Also nicht die normale, herkömmliche Gerste, aber eine andere zusätzliche Art von einer größeren Familie der Gersten. Und entsprechend gibt es die Frage heutzutage, ob man direkt auf Hafer zugreift oder ob es besser ist, wenn man kann, auf Dinkel zuzugreifen. Also wer das kann, greift lieber auf Dinkel zu, aber wir haben eine solide halachische Tradition, die wohl akzeptiert ist, dass Hafer zu den Getreidesorten, halachisch anerkannten Getreidesorten gehört. Also es ist nicht wie Reis, sondern eher wie Weizen, Dinkel, Rogge und so weiter. Nächste Frage. Kidneyjod, ja, was hat's dran? Erstens gibt es ein Missverständnis, dass Ashkenazim keine Kidneyjod essen, Sephardim, die ja essen. Meine Mutter ist aus Marokko, meine Mutter wuchs ohne den Verzehr von Kidneyjod auf. Georgische Juden essen keine Kidneyjod, obwohl sie Sephardim sind. Die Definition von Kidneyjod ist lockerer bei Marokkaner und Georgen als bei Ashkenazim. Aber im Grunde genommen gibt es eine Menge Sfaradim und die marokkanisch-jüdische Gemeinschaft bildet einen sehr großen Bruchteil der Sephardim. Gibt es doch eine erhebliche Zahl Juden, die von Familientradition eigentlich keine Kidneyjod essen. Ja, und bei Weitem nicht nur Ashkenazim. Was hat's interessant sind die Tunesier. Die tunesische Juden essen alle Kidneyjod mit einer Ausnahme. Sie essen keine Kichererbsen. Warum? Wie nennt man Kichererbsen auf Hebräisch? Hummus. Wie spricht man das Zadi bei Sephardim, bei alten Sephardim aus? Das Zadi ist ein sogenannter emphatischer S. Zadi. Das heißt, Moshe fragt von seiner Frau, sagt er, Hefziba, bringe mir den Hummus. Und das ist der Rabbiner, ja, der schützt seine Frau. Und wir sind gerade am 6. Tag Pesach. Und der Gast, der hört, wie der Rabbiner gesagt hat, bring mir den Hummus. Hummus, Hummus, sehr ähnlich. Um solche Dinge zu vermeiden oder aus Rücksicht für die sprachliche Ähnlichkeiten, essen tunesische Juden keine Kichererbsen. Faszinierend, weil alles andere, das Kidneyjod ist, essen sie ja. Die Gründe, weshalb Kidneyjod bei Ashkenazim und manchen Sfaradim nicht gegessen werden, es gibt verschiedene Gründe, die angegeben werden. Kidneyjod sind kleine Samen, die so leicht verwechselbar sind. Vielleicht sind es solche, in denen man auch häufig Getreidekörner findet. Man muss auch verstehen, damit der Boden gesund bleibt, baut man nicht Jahr nach Jahr die gleiche landwirtschaftliche Ertragspflanzen an. Wenn man in einem Jahr Weizen anbaut, dann soll man nächstes Jahr was anderes anbauen. Und das macht man übrigens bis heute. Ja, mit künstlichem Dünger könnte man jährlich das Gleiche einpflanzen, aber mittlerweile wollen wir etwas weniger künstliche Dünger nutzen und mehr gewisse natürliche Methoden für die Erholung des Bodens anwenden, wie diese seit Jahrhunderten bekannt sind und die aber in der Moderne noch viel, viel wissenschaftlich genauer entwickelt wurden. Und entsprechend kann es sein, dass noch Körner, Getreidekörner von letztem Jahr im Boden sind. Und das heißt, dass zwischen meine, ich sage jetzt mal sowas, ich weiß es nicht genau, sagen wir mal, zwischen meine Linsen kann man Gerste finden. Ja? Und aus diesem Grund auch, das ist einer der Gründe, weshalb Quittenjord gemieden werden. Und dann gibt es noch das andere, man macht Mehl daraus und es ist leicht verwechselbar. Lieber will man dieses Mehl gar nicht verzehren. Also das sind so die drei Hauptgründe, die angegeben werden für diesen Minak von Quittenjord. Konkret ist das Verbot von Quittenjord für die das als jahrhundertalte Tradition, Familientradition haben, verboten, untersagt. In Wien gibt es sowohl aschkenasische als sephardische Juden und unter den Sephardim haben wir viele Bucharen, die alle Quittenjord essen. Und wir haben auch Grusiner, die keine Quittenjord essen. Ich werde mal sagen, die ob man die Quittenjord ja oder nicht isst, soll sich doch danach richten, zu welcher Synagoge, Untergemeinschaft der jüdischen Gemeinschaft in der Stadt zugehört, ja, wo man betet, ja, wo man isst mit einem S, ja, sind in diese Hinsicht ist Mohn Quittenjord, ja, Mohn ist Quittenjord, sind Leinsaaten Quittenjord, ja, Leinsaaten sind ebenfalls Quittenjord, sind Kürbis Quittenjord, nein. Reis ist Quittenjord, Bohnen, Linsen, Erbsen. Mais ist interessant. Bei Ashkenazim und Marokkaner gilt Mais als Quittenjord. Aber ich glaube, dass die Grusiner dürften Mais eigentlich nicht als Quittenjord sehen. Bei Sojabohnen gibt es so ähnlichen Fragen. Erdnüsse, dazu sind die Ashkenazim geteilt. Und Amaranth sind Ashkenazim geteilt. Es gibt heutzutage eine ganze Auseinandersetzung, ob Quinoa für Ashkenazim als Quittenjord gilt oder nicht. Ein Rebbe von mir, der einen großen Posek ist der Meinung, dass Quinoa keine Quittenjord sind. Andere glauben, dass es ja Quittenjord sind. Also das sind so die Dinge, die jetzt umstritten sind. Ja, aber wie gesagt, Erdnüsse ist eine Frage der heutigen Zeit oder des 20. Jahrhunderts. Und so auch haben unterschiedliche Ashkenazim unterschiedliche Haltungen gegenüber Fisolen, weil die Fisolen ja nie als Trockenbohnen gegessen werden, nur als Gemüse weil eine der Definitionen von Quittenjord ist, dass sie eine Hülse haben, die aufgebrochen wird, um die Granen, die Körner zu gewinnen. Und das ist bei Fisolen nicht der Fall. Fisolen sind bekannt als Wort, ja, auch in Deutschland. Die grüne Bohnen, die lange grüne, ja, Prinzessinbohnen. Also das ist diesbezüglich. Interessant ist, dass bei Marokkaner, also von der Familie meiner Mutter, aßen sie Quittenjord, die noch nicht trocken waren. Solange sie noch feucht waren und man daraus kein Mehl machen konnte, und die wurden nur einfach gekocht, aßen sie das. Das heißt, Erbsen aßen sie, aber nicht die pois cassés, die getrocknete Erbsen, aus denen man dann Suppe macht. Das erlassen sie nicht. Das ist eine interessante Feinheit. Gut, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Darf man beim Seder statt Rotwein auch Traubensaft trinken? Also, Rotwein gilt als quintessentieller Wein. Er ist dabei in seiner völligen Entfaltung. Es ist auch eine Erinnerung an das Blut von Makat Dam, von der Makar von Blut. Und deshalb ist Rotwein zu Pessach eher geliebt als Weißwein. Außerdem gibt es Poskim, die für die Mitzwa von Arba Kosot Wein, der noch immer gären kann, also wo nicht pasteurisiert wurde, vorziehen. Das heißt, nicht nur Wuschalwein wird für den Seder von manchen Poskim vorgezogen. Andere akzeptieren nur Wuschalwein, Punkt aus. Und so, jetzt die aber Wuschalwein ungern haben, die haben auch Traubensaft ungern. Weil der Traubensaft sich nicht mehr weiter entwickeln kann. Die Gärung wurde ja untersagt, durch dem, dass es pasteurisiert wurde. Aber es gibt auch viele Poskim, die das erlauben. Und wer Mühe hat, so viel Wein zu trinken, der kann ruhig Traubensaft nehmen oder eine Mischung. Ja, ein bisschen Wein mit viel Traubensaft. Und man beachte, dass man bitte nicht zu große Becher nehmen soll, weil man halachisch den Becher füllen und größtenteils austrinken soll und für den vierten Becher völlig austrinken soll. Ich hatte mit einem Caterer mal, Streit ist übermäßig, aber so ein bisschen ein Streit ist bezüglich, ich wollte, dass beim Gemeindeseder in jener Stadt, wo ich dann war, dass kleine Weinbecher von 10 cc angeboten werden sollen, die tatsächlich nur 10 cc beinhalten, 10, 11, nicht mehr. Das entspricht der Meinung von Rabbi Chaim Noe, von wie viel ein Reviit ist. Ein Reviit ist der Maß an Wein, den man trinken soll. Es gibt eine andere Meinung, dass man 156 Milliliter oder 180 Milliliter, sagen wir mal 156 wird häufig erwähnt, aber nach Rabbi Chaim nur erreichen 86 Milliliter. Habe ich gesagt, Leihwand, ich will Gläser, die nur 10 cc beinhalten. Und der stand darauf, diese sehr schöne, modiöse Weingläser anzuwenden, wo zwar ein Strich bei 10 cc gemalt ist, aber das Glas kann 400 Milliliter beinhalten. Und ich habe es dann ernst genommen, ich habe das mit Wein gefüllt und großenteils ausgetrunken. Nach zwei Gläser Wein konnte ich nicht mehr und ich habe dann Traubensaft genommen. Das war mir zu viel. Ja, also lieber wählt man sich etwas Kleineres aus und dann kann man die Mitzwe anständig erfüllen. So, das ist zum Traubensaft. Ich gehe zur nächsten Frage. Behaltet, was ist der halachische Status von Glycerin? Glycerin ist ein aus halachischer Sicht, aus koscher Sicht, ein riskanter Zutat. Denn man kann die gleiche Glycerin sowohl aus pflanzlichen als aus tierischen Fetten herstellen. Aus diesem Grund stehen wir drauf, dass Glycerin nur dann erlaubt ist, wenn es koscher zertifiziert ist. Ich war schon in Werken, wo Glycerin eingesetzt wird. Und als ich fragte, was für Glycerin haben Sie, wussten Sie nur, welche Viskosität. Keine Ahnung, ob pflanzlich oder tierisch. Also bei Glycerin bitte aufpassen, nur in koscher zertifizierten Nahrungsmitteln das akzeptieren. Dann kann man annehmen, dass die Rabbiner, die sich um die Zertifikation kümmern, das geprüft haben. Was ist mit Zellstoff? Zellstoff ist im Grunde genommen koscher für Pessach. Es gibt auch Zellstoff aus Weizen und Hafer und Gerstenfasern. Dieser Zellstoff wird ungern von Koscheragenturen als pessachtauglich betrachtet, aber in Wirklichkeit gibt es kein Chametz dabei. Das ist eigentlich, ist Zellstoff an sich, reiner Zellstoff ist koscher für Pessach. Und das heißt auch, dass Medikamente, wo Tabletten, wo das Weiße, das man in der Tablette sieht, der feste Stoff, der alles zusammenbindet, wenn das Zellstoff ist, dann sind diese Tabletten unwahrscheinlich Chametz. Aber Achtung, Lutschtabletten sind häufig Chametz, Bräusetabletten sind in der Regel Chametz. Warum? Wie macht man Bräusetabletten? Man nimmt Zitronensäure, man nimmt Natriumhydroxid oder Carbonat, nicht Hydroxid, das ist zu stark, Natriumcarbonat, also Backsoda, und mit sehr wenig Wasser, damit es ein bisschen klebrig wird, und man presst es zusammen, nachdem dass man es gemischt hat, presst man das zusammen, das heißt, man nimmt die aktive Wirkstoffe der Tablette, man nimmt Natriumcarbonat oder Bicarbonat und man nimmt Zitronensäure. Das Ganze wird dann sehr leicht feucht gemacht. Man presst es zusammen, man trocknet es unmittelbar aus und verpackt es. Und wenn es dann nass wird, findet eine chemische Reaktion zwischen der Zitronensäure und dem Natriumcarbonat statt. Und das ist das Bräusen, diese chemische Reaktion. Zitronensäure wird aber sehr häufig aus Weizen hergestellt. Ja, man kann es aus Weizen oder aus Mais herstellen. Es ist für den Konsumenten oder sogar für den Fabrikanten des Medikaments unmöglich zu wissen, ob diese Zitronensäure, oder fast unmöglich, ob diese Zitronensäure aus Weizen oder Mais oder Kartoffel hergestellt wurde. Aus Kartoffel habe ich noch keine Zitronensäure gesehen, man kann es aber machen. Eher Weizen oder Mais. Mais wäre Kitniot, aber Kitniot wäre für Medizin schon akzeptabel. Dann habe ich auch noch eine andere Frage bekommen. Was ist mit Natriumbicarbonat, ob das Pessach-tauglich ist? Ja, Natriumbicarbonat wird ja eingesetzt, um Pessachkuchen zu machen. Das ist einfach eine Chemikalie. Zwar ist das Kuchenhefe, aber es ist gar keine Hefe. Es hat nichts mit der biologischen Hefe zu tun. Es ist einfach eine Chemikalie, die gewisse Prozesse loslässt, die erlauben, um so eine Teigmasse aus Matzemehl mit Mandelmehl und so weiter, dass das ein bisschen fluffig wird. Also das ist erlaubt zu Pessach. Und dann, aber man muss darauf achten, dass es reines Natriumbicarbonat ist und nicht, dass da Stärke dazugegeben wird. Weil wenn es mit Stärke vermischt ist, dann fängt die ganze Geschichte an mit, ob diese Stärke überhaupt koscher für Pessach ist. Und sehr häufig wird sie es nicht sein. Dann braucht man schon Zertifikation. Gut. Was ist mit Methylsulfonylmethan? Methylsulfonylmethan ist ein Lösemittel, das auch in Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt wird. Und an sich, ja, ist es koscher für Pessach. Ein reines chemisches Mittel hat eine doppelte Methylgruppe. Allerdings war die Frage, also Methylsulfonylmethan, ja, hat eine Methylgruppe, es ist Erdol, Schwefel, nicht besonders problematisch. Aber in der Fragestellung, die ich bekam, ist, was ist mit rein pulverförmiges Methylsulfonylmethan? Und mir ist nicht bekannt, dass zu Raumtemperatur das flüssig sein soll, das fest sein soll, es ist flüssig. Also man müsste schauen, aus was das Pulver gemacht ist und ob das überhaupt für Pessach geeignet ist. Und dabei ist generell, ist es eine gute Idee, Medikamente, die man richtig braucht, das kann man natürlich mit einem Rabbiner besprechen, Medikamente, die man richtig braucht, zum Beispiel Medikamente gegen hohen Blutdruck. Die nimmt man auch am Pessach. Medikamente, ich weiß, was die für Diabetiker, selbstverständlich nimmt man das am Pessach. Aber wenn Alternative bestehen, wo keine Weizenstärke drin steckt, ja, das größte Problem sind nicht die aktiven Bestandteile, sondern Geschmacksstoffe und Bindemittel. Ja, wenn es Tabletten sind, die nicht aus Weizenstärke bestehen, dann ist alles in Ordnung. Wenn es aus Weizenstärke besteht und es besteht eine Alternative, dann soll man ja selbstverständlich die Alternative vorziehen. Die Frage ist, ob eine Alternative besteht, und das kommt auf dem Medikament drauf an. Hingegen gibt es auch Medikamente, die nicht zwingend eingenommen werden müssen, wo ruhig nicht geschehen wird, wenn man ein paar Tage ohne lebt. Und da kann man sich erlauben, und es zu empfehlen, dass man solche Medikamente, wenn man nicht absolut sicher ist, dass sie Pessach-tauglich sind, dass man diese während Pessach nicht nimmt. Aber entscheidend ist natürlich die medizinische Notwendigkeit dieser Medikamente. Man soll nicht mit seiner Gesundheit spielen. Es ist, aber wenn ein Medikament, wenn etwas eine Lutschtablette ist, ist das mehr problematisch. Die Geschmacksstoffe können problematisch sein. Und außerdem ist es, eine Lutschtablette wird eigentlich verzehrt, ja, gegessen. Es ist nicht eine normale Nahrung, aber trotzdem ist es mehr ähnlich wie Essen. Hingegen sind, und Bräusetabletten, habe ich schon gesagt, sind eigentlich Chametz, sind absolut zu meiden. Aber die herkömmlichen Tabletten und die Gelkapseln und was weiß ich noch, die werden ja nicht gegessen. Man genießt sie nicht. Man schluckt sie einfach ein. Und das ist dann bezüglich für Pessach sicher vorzuziehen. Viel weniger problematisch. So, damit habe ich alle Fragen, die man eingesendet hat, beantwortet. Möchte jemand noch eine Frage stellen? Keine. Da habe ich alle Fragen beantwortet. Dann freue ich mich, dass ihr dabei wart und wünsche alle ein schönes Koschen Pessach. Alles Liebe.
Danke vielmals.
Dankeschön. Chag Sameach.
Chag Sameach.
Chag
Chag
Sameach.
Sameach. Dankeschön.
Gerne, gerne, gerne. Chag Sameach.
Chag Sameach.
Chag Sameach.